Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 128. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen. Heute hören wir einen Text aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Micha im 4. Kapitel. Da heißt es: In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen, und viele Heiden werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen, und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des Herrn Zebaots hat's geredet. Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, immer und ewiglich. Zur selben Zeit, spricht der Herr, will ich die Lahmen sammeln und die Verstoßenen zusammenbringen, alle, die ich geplagt habe. Ich will die Lahmen als Rest übrig lassen und die Verstoßenen zum mächtigen Volk machen. Und der Herr wird König über sie sein auf dem Berge Zion, von nun an bis in Ewigkeit. Ja, sehr bekannte Worte. Zumindest ein Satz. Aber dennoch ist das eine Vision. Ja, da denkt man sich, schön wär's. Aber, wie wir doch alle wissen, ist das doch ein Ding der Unmöglichkeit. Vielleicht sollten wir uns zunächst erstmal fragen, warum es denn so schwer zu sein scheint. Es könnte doch sein, dass irgendwann mal tatsächlich alle Menschen beginnen zu begreifen, dass es eigentlich an der Zeit wäre, ein ganz anderes Leben zu führen, eben nicht mehr miteinander Krieg zu führen, sich zu einigen, was die Ressourcen dieser Welt anbelangt, sodass jeder seinen Platz hat. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen aufgrund der Einsicht das jemals begreifen? Denn es nutzt ja nichts, wenn einer einsichtig ist und der andere nicht. Denn es muss nur einer von beiden Krieg führen wollen, egal aus welchen Gründen. Die Wahrscheinlichkeit ist offensichtlich ziemlich gering, weil Einsicht kommt nicht aufgrund dessen, dass wir uns irgendwas denken und erkennen, dass etwas richtig ist. Denn auch wenn ich erkenne, dass etwas richtig ist, dann kann es doch sein, dass ich aufgrund des Falschen doch eine ganze Menge an Vorteile habe. Und wenn ich das Falsche mache, obwohl ich weiß, dass es falsch ist, und wenn ich berechne, dass das möglich ist und dass ich eigentlich damit durchkomme innerhalb eines vergleichsweise kurzen Lebens, dann ist das doch durchaus sinnvoll. Aus welchen Gründen sollte ich jetzt das Vernünftige und das Richtige, das für alle vernünftig ist, überhaupt tun? Ja, was treibt uns denn dazu? miteinander im Kleinen und im Großen Krieg zu führen. Die kleinsten Kriege, das sind ja die Dinge, die aus Missgunst geschehen. Wir ärgern uns, weil wir weniger haben als andere. Wir ärgern uns, weil wir weniger gelten als andere. Und wir versuchen eben, entweder mindestens das zu haben oder zumindest erheblich mehr zu haben als das, was wir haben. Und wir versuchen, erheblich mehr zu gelten, also irgendwie zu sein, nach außen hin, als wir gewöhnlicherweise gelten. Und dieser Antrieb, mehr zu sein und mehr zu haben, das ist wirklich eine Art von Kreuz, das wir nicht tragen, sondern das wir selber sind. Wir selber quälen andere durch das, was wir haben und sein wollen. Und dieser Drang, der scheint ja auch wirklich unausrottbar zu sein. Man kann das auf jedem Spielplatz, in jedem Sandkasten, in jedem Kindergarten, in jeder Grundschule, in jeder weiterführenden Schule, überall kann man das erkennen. Und natürlich erst recht dort, wo die sogenannten Erwachsenen miteinander zu tun haben. Und ganz besonders dort, wo die großen Völker durch ihre jeweiligen Führer miteinander kämpfen. Also heißt das ein frommer Traum. Wenn aber Gott etwas verheißt, dann kann man sagen, ja, Träume kann man immer haben. Und wenn das ein Traum ist, dann ist Gott auch gleich mitgeträumt. Also ist das nichts anderes als ein Traum von einem Gott, der etwas verheißt, was prinzipiell nicht möglich ist. Also müssen wir uns die Frage stellen, wenn Gott kein Traum ist und seine Verheißung auch nicht, wie kann es dann sein, dass das überhaupt eine Realität werden kann? Ja, das Problem ist auch, dass angesichts dessen, was man so durchschnittlich in dieser Welt so erlebt, man den Eindruck hat, es wird ja alles nicht besser, sondern eher schlimmer. Und wie kann das denn jemals Realität werden in seiner Gänze, wenn es nicht irgendwo beginnt? Ja, das Problem ist, dass wir eigentlich Dinge, die sich entwickeln, überhaupt nicht sehen müssen. Wir können sie nicht sehen, weil sie noch nicht so lautstark, so offensichtlich, so mehrheitlich sind, dass das Gegenteil ins Hintertreffen geraten ist. Deswegen projizieren wir solche Visionen in eine imaginäre Zukunft und denken uns, ja, das wird mal so sein, irgendwann, irgendwie, und dazu muss es irgendwie einen so richtig gehenden großen Krach geben und dann wird alles ganz anders sein. Das ist die Hoffnung. Wie wäre es aber, wenn Gott das so macht, wie er eigentlich das ganze Leben macht, dass er etwas sich entwickeln lässt, dass etwas im Kleinen beginnt, völlig unscheinbar, bei Einzelnen, und dass es erst beginnt, Schritt für Schritt mächtiger zu werden? Gibt es Menschen, einzelne Menschen, bei denen das schon wahr ist? Gibt es Situationen, bei denen das schon wahr ist? Ja, wenn es die gibt, dann sind sie im Großen und Ganzen angesichts des Weltgeschehens unsichtbar. Man merkt sie nicht. Aber was wäre, wenn es bei Ihnen beginnen würde? so dass sie in ihrem eigenen Leben erfahren würden, dass das tatsächlich funktioniert. Was wäre, wenn ihre Schwerter zu Pflugscharen werden würden, wenn in ihrem eigenen Leben der Neid, die Missgunst, der Kampf um Ehre und Anerkennung überhaupt keine Rolle mehr spielen würde, wenn das im winzig Kleinen, geradezu im Atomaren, aber in ihrem Leben umgesetzt werden würde. Sie hätten schon zu diesem Text eine ganz andere Beziehung. Sie würden wissen, das ist wahr. Aber hier steht ja auch etwas, was man so gar nicht so richtig dann mitbekommt, wenn man sich diese Vision vorstellt, nämlich man muss dorthin gehen, zum Berg des Herrn. Ja, was heißt das denn? Das heißt, dass wir überhaupt nicht in der Lage sind, als Menschen irgendetwas so zu organisieren, dass es letztendlich funktioniert. Wir können mit keiner Weltordnung, mit keiner Völkerordnung, mit keiner Menschenordnung, mit keiner Therapie, mit keinem Mittel der Welt, können wir etwas so optimieren, dass das dann letztendlich passiert. Wir haben die Mittel dazu nicht, die Werkzeuge dazu nicht. Aus dem einfachen Grund, weil bei jedem Menschen immer dieses Sein und Haben wollen durchbricht. Und das sogar, wenn jemand meint, dass der Glaube alles retten würde, dass er dann sogar im Glauben etwas sein, nämlich gläubig sein, und haben will, nämlich das ewige Leben oder was auch immer. Das heißt, Sein und Haben sind die Antriebskräfte für den größten Teil dessen, was Menschen tun. Was ist dann die Lösung? Es gibt nur eine einzige. Das ist, wenn wir alles haben und alles sind. Wie soll das denn gehen? Haben bezieht sich ja auf das, was in dieser Welt angeboten wird. Wenn wir aber das, was wir eigentlich in uns anstreben, dafür wollen wir ja all die Dinge haben, damit es uns gut geht, damit wir glücklich sind, damit wir selig sind, damit wir uns wohlfühlen, damit wir lebendig sind, damit wir Freude haben, dafür wollen wir doch alles haben. Wenn wir das aber unabhängig davon hätten, wenn wir in aller Fülle die Lebendigkeit in uns hätten, dann würden wir gar nicht mehr so haben wollen. Denn wir hätten dann alles. Wir hätten das Leben in uns. Und das ist das Gleiche mit dem Sein. Wenn wir alles sind, weil wir so geliebt sind, dass wir keine Form von Identität mehr gewinnen wollen, indem wir etwas gelten wollen, endlich mal angenommen sein, auch wieder von außen, weil wir alles sind, weil wir spüren, wer wir sind, weil wir den ungeheuren, unendlichen Wert in uns zu spüren beginnen, dann wollen wir nichts mehr sein. Weil wir sind alles, was wir auch nur sein könnten. Und wir haben alles, was wir auch nur haben könnten. Dann erst entsteht Friede. Und das ist das, was wir nur von demjenigen bekommen, der jetzt hier verschlüsselt den Berg Zion darstellt. Das ist die Quelle des Lebens, die Quelle alles Seins und allen Habens. Und dorthin zu gehen, dann fängt das jetzt schon an. Bei Ihnen, bei mir, bei jedem. Und je mehr das anfängt und je mehr das sich fortsetzt, desto mehr breitet es sich aus. Und dann spielt es erst einmal keine so große Rolle, wie lange es dauert, bis das tatsächlich mehrheitsfähig werden würde oder vielleicht sogar wird. Und wie Gott das mit der Welt und mit den Menschen hier macht, welche Bedingungen dazu notwendig sind, dass es auch einen Schub in dieser Entwicklung gibt, das müssen wir gar nicht beurteilen, weil es kann sich nur vermehren, wenn es bei uns anfängt. wenn es bei Ihnen anfängt und bei mir anfängt. Und wenn es schon da ist, dann kann es sich auch vermehren, dann können wir das weitergeben. Vorher nicht. Also ist das eine Verheißung, die jetzt und hier schon längst bei vielen Menschen begonnen haben kann und vielleicht auch bei Ihnen beginnt.